Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Kennen Sie den Great Moon Hoax? Die Geschichte um... Nein, nicht um die angeblich nie stattgefundene Mondlandung. The Great Moon Hoax beschreibt eine der ersten künstlich erzeugten Medienhysterien. Eine Geschichte Mitte des 19. Jahrhunderts, die sich als erfunden erweist, aber dann jahrelang medial um den Globus kreist und zum ersten Mal die Frage nach der journalistischen Glaubwürdigkeit aufwirft. Wie diese Geschichte bis heute nachwirkt, darüber berichten wir heute. Außerdem... Der Versuch der Bundesregierung, Journalismus zu fördern und so dessen Zukunft zu sichern. Und dieser Versuch ist nicht ganz so gelungen. Warum? Auch das besprechen wir heute. Aber wir beginnen mit dem Kampf gegen Desinformation. Der längst die Ebene des Subtilen verlassen hat. Donald Trump postet seine Betrugsthesen per Twitter. Zum Beispiel in Sachen Briefwahl und wird mittlerweile regelmäßig korrigiert von Facebook und Twitter mit entsprechenden Hinweisen. So viel zum Kampf gegen Social Media, Desinformation innerhalb der USA. Aber die große Bedrohung, wir erinnern uns an die Wahl vor 4 Jahren, die kommt ja aus dem Ausland. Auch in diesem Jahr, da sind sich die US-Geheimdienste sicher, wird Russland versuchen, die Wahl zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. Gegen diese Einmischung aus dem Ausland versucht nun Trumps Herausforderer Joe Biden vorzugehen, beziehungsweise sich und das Land davor zu wappnen, mit einem Team aus Top-Juristen. Ich bin mit unserer Korrespondentin Kerstin Zilm verbunden. Frau Zilm, wie genau will Biden gegen Desinformation da juristisch vorgehen?
Ja, also erstmal geht es darum, das überhaupt zu identifizieren. Und das soll eben dieses riesige Team von Rechtsexperten, das Joe Biden zusammengestellt hat, herstellen, diese Identifikation erstmal. Wer ist denn da genau aus dem Ausland dabei, Einfluss zu gewinnen auf die Wahl? Im Moment sieht es so aus, was alle Experten und auch die Forscher, nationale Sicherheitsexperten sagen, kommt dieser Einfluss nach wie vor allem aus Russland, aber auch aus China, aus dem Iran, aus anderen Ländern. Und dann geht es natürlich darum, diesen Einfluss zu bekämpfen. Aber wie genau angesichts dessen, dass dieser Einfluss immer hinterhältiger wird, aber auch immer ausgeklügelter wird, das sehr schwierig. Und Bidens Team sagt aber auch, es geht uns nicht nur um diese Manipulation aus dem Ausland, es geht auch sehr um das, was im Inland passiert, eben diese das in Frage stellen, ob die Briefwahl wirklich legitim ist, dass sichergestellt wird, dass überall im Land die Wählerrechte respektiert werden, dass alle auch wirklich zur Wahl gehen können. Auch da soll das Biden-Team aktiv werden. Und es soll dann sich jetzt schon vorbereiten auf ein Gerichtsverfahren, was manche sagen, kommen könnte aus dem Team Trump, wenn das Ergebnis nicht so aussieht, wie er sich das erhofft und dass er eventuell die Auszählung von Briefwahlen nicht abwarten will, sondern sich zum Sieger erklärt, falls er das am Wahlabend sein sollte. Gegen all das soll dieses Biden-Team vorgehen. Das ist eine Riesenaufgabe. Und wie das genau passieren soll, ist angesichts dessen, wie ausgeklügelt das jetzt inzwischen alles ist, sehr fragwürdig, sehr spannend, sehr interessant.
Ja, Sie sprechen das Ausgeklügelte an, also die Desinformationskampagnen, von denen man ja noch gar nicht so genau weiß, welche das sein könnten. Gibt es denn Mutmaßungen, mit welchen man rechnet oder Experten, die darauf hinweisen, was denn da kommen könnte in Sachen Desinformation?
Also da braucht man eben nur beobachten, was im Moment schon passiert und was ausgeklügelter ist als zum Beispiel vor 4 Jahren, 2016 ist, dass diese Konten so verschleiert sind, dass sie inzwischen viel besser so aussehen, als wären das zum Beispiel Demonstranten, als wären das Reporter, als wären das Fans von Trump oder Bernie Sanders zum Beispiel, die dann Thesen verbreiten, die dass Kamala Harris, die demokratische Kandidatin für das Vizepräsidentschaftsamt zum Beispiel, nicht die Voraussetzungen erfüllt, dass sie dieses Amt überhaupt haben kann, dass die Briefwahl korrupt sei, dass Black Lives Matter, dass dahinter Anarchisten stehen, die die Vorstädte zerstören wollen. Und selbst wenn das die Wahl gar nicht so manipuliert, schaffen diese Konten und das, was darüber verbreitet wird, zumindest, dass das Land noch viel tiefer gespalten wird, als es sowieso schon ist in Sachen Pandemie und Klima.
Sie sprechen die Konten an, die ja oder das, was auf diesen Konten verbreitet wurde, auch in anderen Kanälen beim letzten Mal sehr viel Bot generiert war. Weiß man da schon, wie das in diesem Jahr ist? Sind es da nur die Bots oder sind das mittlerweile auch die innerländisch verbreiteten sogenannten alternativen Fakten?
Ja, das ist natürlich viel schwieriger jetzt geworden. Das ist eine verheerende Kombination, die Bots und inzwischen Politiker, die einfach Desinformation verbreiten. Präsident Trump ist da ein Meister darin, das hatten Sie auch schon angesprochen. Und beide Parteien, muss man aber auch sagen, schaffen inzwischen eigene Medien, die so aussehen, als wären sie lokale Zeitungen oder lokale Online-Redaktionen. In Wirklichkeit sind aber die Meldungen, die da verbreitet werden, von Parteimitgliedern sehr sorgfältig ausgewählt. Und all das und natürlich über Facebook, was da verbreitet wird und man sieht, die kommen nicht hinterher, die Falschmeldungen zu korrigieren, zu löschen, zu markieren, sodass viele Experten sagen, der Kampf dagegen ist schon verloren, Silicon Valley hat das verloren und diese Kombination ist einfach ganz schrecklich für die Wahlen und für das Vertrauen in Informationen.
Frau Zilm, ganz schnell noch einen Satz zu Twitter, denn dieser Dienst hat gerade einen sogenannten Election Hub eingerichtet, um der Manipulation und Desinformation entgegenzuwirken. Können Sie noch kurz umreißen, was das ist?
Ja, also da wird jetzt Information über die Wahl, während alles passiert, direkt verbreitet. Englisch-Spanisch, Nachrichtenorganisationen, die etabliert sind, liefern das Material, Debattenübertragung, Info für die Registrierung, Wahllokale, Wahlzeiten. Das wird dort alles verbreitet, in der Hoffnung, mit diesen Informationen der Desinformation entgegenzuwirken.
Kerstin Zilm über Joe Bidens Pläne, der Wahlmanipulation auch juristisch entgegenzuwirken. Deutschlandfunk ist hier, Medias Res. Die Karawane zieht weiter. Die Karawane der Framing-Themenwelten. Framing, die gezielt politische Aufladung von Sprache, um Ideologien und Botschaften zu transportieren. Neu ist da der Fokus aufs Klima, dass wir seit Jahren vom Klimawandel sprechen, was nach einer unproblematischen Veränderung der Natur klingt, ohne menschlichen Einfluss. Das wird erst jetzt sprachlich verhandelt. Erdüberhitzung passt da besser, sagen Medienkritiker. In anderen Bereichen, da ist man schon viel weiter. Begriffe rund um Herkunft und Ethnie. Dann Wörter wie Gastarbeiter oder Familienclan. Umso erstaunlicher, dass es viele Medien immer noch nicht so ganz genau nehmen mit der Sprache in diesen Themenfeldern. Unsere Kolumnistin mit zwei aktuellen Beispielen.
Medias Res. Samira El-Wassil.
Während der Berichterstattung über die Brände in Moria blieb ich an zwei Formulierungen hängen. Die Migrantenlager in Moria und Migranten zündeten ihr Lager an. An ihnen möchte ich veranschaulichen, wie subtil Framing funktionieren kann. Framing, das Lieblingswort von Medienkritikern, wurde spätestens 2019 durch das ARD Framing Manual auch über den selbstdrehenden Kreis der Kommunikationswissenschaft hinaus populär. Vereinfacht bedeutet es, dass man in seiner Kommunikation einen bestimmten Bedeutungskosmos aufbaut, indem man zum Beispiel einen genau gewählten Wortschatz und selektierte Sprachbilder verwendet. Man schafft einen Deutungsrahmen. Im Asyldiskurs wird besonders deutlich, wie Framing als Instrument gebraucht und missbraucht werden kann. Während bei Formulierungen wie Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsflut die Bilderwelt der Naturkatastrophe eindeutig ist und man den Versuch, Menschen als unabwendbare und deswegen besonders zu fürchtende Naturgewalt zu framen, ziemlich schnell als solchen enttarnen kann, gibt es Formulierungen, die in der Berichterstattung rund um die Lage in Moria wesentlich unauffälliger funktionieren. Migrantenlager in Moria. Zunächst ist das Wort Migrantenlager ungenau, da es sich bei den Menschen in Moria mehrheitlich um Flüchtlinge handelt. Der Unterschied zwischen Flüchtlingen und Migranten? Das Wort Migrant bezeichnet allgemein Menschen, die ihre Heimat verlassen. Gemeinhin wird eine Freiwilligkeit nicht ausgeschlossen. Flüchtlinge hingegen definieren sich eben genau dadurch, dass sie gezwungen sind zu gehen, aufgrund von Krieg oder Verfolgung. Definitorisch sind also alle Flüchtlinge Migranten, aber nicht alle Migranten sind Flüchtlinge. Nach Angaben des griechischen Roten Kreuzes sind über die Hälfte der Flüchtlinge in den Camps Afghanen, die meist aus dem Iran kommen, wo sie vor Krieg und Taliban geflüchtet waren. Des Weiteren befinden sich dort Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Es ist berichterstatterisch also nicht falsch, von Migranten in den Auffanglagern in Moria zu sprechen oder von Migrantenlagern. Aber die dadurch mitgedachte Rahmenerzählung ist nun, dass die Geflüchteten eine Wahl gehabt hätten und selbstverschuldet in ihrer Situation sind. Es blendet die Auswegslosigkeit ihrer Entscheidung aus und macht die Flucht zu einem freiwilligen Akt der Auswanderung. Und auch bei der Formulierung »Migranten haben Feuer in Moria gelegt« ist die Information nach derzeitigem Stand nicht falsch. Aber testen Sie mal an sich selbst, was Sie für ein Bild im Kopf beim Hören entwickeln. Migranten haben ein Feuer in Moria gelegt. Obwohl wir abstrahieren, dass natürlich nicht alle Flüchtlinge das Feuer legten, macht diese Formulierung unwillentlich aus den Menschen eine amorphe Masse von Brandstiftern und kriminalisiert sie unwillentlich durch Verallgemeinerung. Es ist nicht einer, es sind nicht mehrere, es sind einfach die Flüchtlinge. Der Formulierung nach ja sogar die Migranten, die das Lager in Brand gesetzt haben. Das handwerklich Schwierige daran, Präzisierungen wie einige, ein oder mehrere, sind sperrig, wirken sogar seltsam vage. Schreibt man zum Beispiel statt »Griechenland wirft Migranten Brandstiftung vor«. Die Headline »Griechenland wirft ein oder mehreren Migranten Brandstiftung vor«, so klingt das paradoxerweise ungenauer. Aber macht eben nicht aus über 10.000 Schicksalen eine einheitliche Gruppe sich selbst sabotierender. Diese Spitzfindigkeiten nicht, um ein willentlich verfälschendes Framing zu unterstellen, sondern um Sie, liebe Hörer, für die Wirkung der gewählten Worte zu sensibilisieren. Sie erzählen keine falsche Geschichte, diese Wörter. Sie erzählen nur nicht immer die ganze Geschichte.
Aktuelle Meldung. 50 Stellen sollen in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung bis Jahresende gestrichen werden. Es ist ein Zehntel aller Stellen. Auch das ist Auswirkung unseres geänderten Medienverhaltens, die Verlagerung ins Digitale. Damit aber nicht zuletzt das hohe Gut Printjournalismus einfach dem Wandel der Zeit und dem Diktat der Social-Media-Giganten überlassen wird, möchte der Bund 220 Millionen Euro bereitstellen, um, Zitat, die Medienvielfalt und deren Verbreitung zu fördern, ausdrücklich auch um den Absatz von Abo-Zeitungen zu stärken. Gute Idee, aber dann doch nicht so gut, denn notwendig ist eine andere Förderungsstrategie. Das fordern die Medienwissenschaftler Christian Matthias Wellbrock und Christopher Buschow in einem Gutachten für die Landesanstalt für Medien NRW. Ich habe Christopher Buschow gefragt, welche Strategie er empfiehlt.
Ja, im Gegensatz zu den allgemeinen Förderprogrammen, die jetzt insbesondere vom BDZV in die Diskussion eingebracht wurden, also wo es vor allem um die Zustellförderung geht, wo es auch ein Gießkannenprinzip gibt, sind wir in unserem Gutachten befasst mit dem Gegenstandsbereich der Medieninnovationspolitik. Also wir schlagen vor, ja, auch finanzielle Anreize zu schaffen, auch Anschubfinanzierung für journalistische Innovationsprojekte bereitzustellen. Aber, und das analysieren wir im Gutachten auch umfangreich, es geht eben nicht alleine nur um Geld, sondern von Seiten der öffentlichen Hand braucht es auch Rahmenbedingungen, Unterstützungsangebote, beispielsweise im Bereich der Aus- und Weiterbildung oder auch in der Netzwerk- und Kooperationsbildung. Und das sind Programme, die wir auch schon auf föderaler Ebene sehen, beispielsweise in Bayern mit dem Media Lab Bayern oder in Nordrhein-Westfalen mit dem Journalismus Lab der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen, die auch Auftraggeber dieses Gutachtens sind.
Das heißt, man soll sich nicht allein auf technologische Entwicklung konzentrieren. Sie haben gerade schon einige Innovationen angesprochen. Betrifft das auch die Verbreitung von Medien?
Was wir feststellen, ist, dass sich die Diskussion um Innovation im Journalismus häufig um Technologie, um Verbreitungswege, vielleicht noch um neue Produkte bewegt. Es geht natürlich aber auch darum, beispielsweise neue Organisationsformen im Journalismus zu erproben, neue Formen des Zusammenarbeitens von Journalistinnen und Journalisten. Und dort ist wenig Aufmerksamkeit auf diesem Bereich. Und da schlagen wir im Gutachten eben auch vor, dass es Innovationsfelder geben kann, in denen die öffentliche Hand eben besonders gefordert ist, Anreize zu setzen und Impulse zu geben, damit wir hier mit Innovationen vorangehen können.
Sie sprechen da, glaube ich, von gemeinnützigen Gründungen von Journalisten.
Genau, also dieser Bereich der gemeinnützigen journalistischen Neugründungen, der ist ja in Deutschland bisher noch nicht so umfangreich ausgeprägt, was in vielerlei Hinsicht auch daran liegt, dass finanzielle Mittel auch hier wieder für diese Neugründungen fehlen, obwohl es einige Stiftungen gibt mittlerweile, die eben Geld in diesem Bereich investieren und Anschubfinanzierung bereitstellen. Aber auch hier könnte die öffentliche Hand natürlich Anreize schaffen, beispielsweise indem Journalismus als gemeinnützig anerkannt wird. Darum gibt es ja gegenwärtig auch eine umfangreiche Diskussion in der Medienpolitik.
Das heißt, ich verstehe Sie richtig, wenn der Bund die 220 Millionen Euro einfach nur in die bestehenden Modelle pumpt, dann fährt Deutschlands Medienlandschaft früher oder später vor die Wand.
Wir schlagen vor, Innovationen zu unterstützen in allen Bereichen. Das heißt, die Innovationsanreize sollten bei all den Schlüsselakteuren gesetzt werden, die entsprechend Innovationen im Journalismus voranbringen wollen. Aber dazu zählen eben neben den etablierten Verlagen und Rundfunksendern sicherlich auch die Neugründungen, sowohl die gemeinnützigen als auch die gewinnorientierten, wie aber auch einzelne Medienschaffende, die man auch unterstützen kann.
Schauen wir zum Schluss nochmal auf die Zeitung, auf den Printbereich. Sie haben eben schon den BDZV angesprochen. Der Vorsitzende und Axel Springer Vorstandsvorsitzender Matthias Döpfner möchte die Mehrwertsteuer für Medienprodukte sparen. Ist das die richtige Strategie aus Ihrer Sicht?
Das kann man machen und das geschieht ja auch in vielen europäischen Ländern bereits. Also wir haben ja in Deutschland auch schon eine Mehrwertsteuerreduktion auf den reduzierten Mehrwertsteuersatz. Man kann das jetzt auch auf 0% senken, wie das in einigen europäischen Ländern der Fall ist. Man muss sich nur klar machen, dass so ein Mittel kein Innovationsanreiz darstellt. Das ist eine Gießkannenförderung und hier entsteht natürlich kein Anreiz, Experimente anzustoßen oder stärker auf die tatsächliche Nachfrage einzugehen, also letztendlich Innovationen voranzutreiben. Das wird eine Mehrwertsteuerreduktion sicherlich nicht bringen können.
Der Medienwissenschaftler Christopher Buschow zusammen mit Christian Matthias Wellbrock hat er ein Gutachten für die Landesanstalt für Medien NRW zur alternativen Förderung der Medienlandschaft erstellt. Eine kleine Dramatisierung hier, eine kleine Übertreibung da. Nein, dass Medien absichtlich lügen, das wollen wir hier nicht verbreiten, aber sie tun es. Nicht, weil sie die Linie des Staates untermauern müssen, was Rechtspopulisten gern behaupten, sondern genau, weil man so Geld verdienen kann. Zeitungen verkaufen zum Beispiel. Wir schauen jetzt auf eine klassisch mediale Lüge, eine erfundene Geschichte, die es Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA in die Zeitung geschafft hat und dann außer Kontrolle geraten ist. The Great Moon Hoax. Wie es zu diesem Schwindel kam und welche Folgen er hatte, Michael Borgers hat recherchiert.
Es ist 1835. Richard Wagner komponiert die Columbus-Ouvertüre. Ein heroisch anmutendes Stück, das der junge Deutsche dem aus europäischer Sicht Entdecker Amerikas, Christopher Columbus, widmet. In der neuen Welt selbst, in den USA, schlägt wenig später eine andere astronomische Entdeckung Wellen. Unter dem Titel Great Astronomical Discoveries berichtet die New York Sun ihren Leserinnen und Lesern von Leben auf dem Mond. In der Tageszeitung heißt es, der britische Astronom Sir John Herschel habe von Südafrika aus mit Hilfe eines Teleskops mit gewaltigen Abmessungen und eines völlig neuen Prinzips eine besondere Spezies beobachtet. Fledermausmenschen.
Von der Statur her übertrafen sie nicht jene zuletzt beschriebenen, aber sie waren von unendlich größerer persönlicher Schönheit. Und sie erschienen in unseren Augen kaum weniger lieblich als die üblichen Darstellungen von Engeln durch die fantasievolleren Malerschulen.
In insgesamt 6 Teilen führt das Blatt die Geschichte in langen Texten aus. Illustrationen zeigen, wie es denn nun zugehen soll auf dem Mond. Zu sehen sind nackte Frauen und Männer, denen gewaltige Flügel aus dem Rücken wachsen. Sie fliegen in der Luft oder stehen friedlich badend in einem Fluss, während sie dabei nur wenige Meter entfernt am Ufer von Einhörnern beobachtet werden. Die Sensationsgeschichte wird für einige Wochen Thema Nummer 1. Andere Verleger drucken sie nach, zunächst nur in den Vereinigten Staaten. Und die New York Sun verkündet stolz, die höchste Auflage aller Zeitungen weltweit erreicht zu haben. Ein Erfolg, für den Globalisierungshistoriker Roland Wenzelhumer diese Erklärung hat.
Meine These ist, dass dieser Schwindel funktionieren konnte, weil derjenige, der sich das ausgedacht hat, Richard Adams Locke, aufsetzt mit seiner Geschichte auf Dinge, auf viele Dinge, die durch globale Verflechtungen zwischen Europa, Nordamerika im 19. Jahrhundert durchaus für die Leserschaft in New York bekannt waren. Also man kannte John Herschel. Man wusste auch, dass John Herschel gerade auf dem Weg war nach Südafrika, um da sozusagen den südlichen Sternenhimmel zu untersuchen.
Doch die Euphorie endet so abrupt, wie sie gekommen ist. 3 Wochen nach dem ersten Artikel am 16. September 1835 gibt Locke, der Chefredakteur der Zeitung, bekannt, dass nichts dran ist an einem Leben auf dem Mond. Ein Skandal, ein Schwindel, der damit aber längst nicht vorüber ist, wie Roland Wenzelhumer erforscht hat. Denn vorerst geht die Monderzählung weiter um die Welt.
Wir kennen Zeitschriften in Frankreich, England, Deutschland und so weiter, die diese Geschichte aufnehmen und weiter verbreiten. Immer so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, weil sich oft die Leute selber eben, also die Journalisten selber nicht sicher waren, was ist das jetzt? Aber die Verbreitung können wir über viele Wochen und Monate nachweisen.
Der Fall geht in den USA als The Great Moon Hoax in die Geschichtsbücher ein, wird bis heute als wichtige Wegmarke der Journalismus- und Kulturgeschichte gewertet, so wie hier im in den USA populären Podcast Stuff You Missed in History Class.
It's an important landmark in journalism history as well as cultural history. It also involves the history of mass media.
The Great Moon Hoax hat die Geschichte der Massenmedien entscheidend beeinflusst, auch weil sie erklärt, wie leicht Massen zu beeinflussen sind, so das allgemeine Urteil. Zu Print sind mit Radio, TV und Internet weitere Medien hinzugekommen. Noch mehr Möglichkeiten, Menschen zu manipulieren, ob mit Staatspropaganda oder bewussten und gezielten Falschinformationen, um Quote oder Auflage zu steigern. Auch in Deutschland gibt es immer wieder Fälle, die das Vertrauen in Medien erschüttern. 2018 wird bekannt, dass der Spiegel-Autor Klaas Relotius systematisch Teile seiner Reportagen frei erfunden hat. Der deutsche Mondschwindel? Ein Vergleich, der nur bedingt funktioniert, findet Roland Wenzelhumer. Denn die New Yorker Zeitungsmacher wissen damals genau, dass sie über kurz oder lang mit ihrer Geschichte auffliegen werden.
Es ging im Ende nicht darum, jemanden auf Dauer hinters Licht zu führen, sondern eigentlich weiß man im engeren Sinn noch immer nicht, worum es wirklich ging.
Der Chefredakteur der New York Sun erklärt, erst Jahre später, es habe sich um Satire gehandelt.
Wenn Sie mich fragen, also es ging wohl mehr um die Verkaufszahlen und um die zu pushen.
Und hier sei dann doch eine gewisse Analogie zur heutigen Zeit zu erkennen.
The Great Moon Hoax, definitiv nicht erfunden von Michael Borgers.
Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Marco Althaus, ich bin Redaktionsleiter der Alfelder Zeitung. Das ist eine Lokalzeitung in Alfeld an der Leine in Südniedersachsen. Wir haben als große Geschichte diese Woche eine Story, die mit der Überschrift begann: Unerträglich, Landeskirche holt St. Nikolais Pastor von der Kastel. St. Nikolai ist die große Stadtkirche in Alfeld. Und im Prinzip hat der Landesbischof den Chefpastor rausgeworfen, weil der eine Andacht, ein Wort zum Sonntag bei uns geschrieben hat, die wir nicht veröffentlicht haben, indem er den Holocaust, den Völkermord der Nazis kleingeredet hat. Das war für die Kirche unerträglich und war dann klar, er kann nicht bleiben. Es ist weiter ein Amtspflichtverletzungsverfahren bei ihm bei der Landeskirche anhängig, aber auf jeden Fall wird er in 2 Wochen gehen müssen und kriegt ein neues Amt.
Das war's von uns. Kleine Werbung noch für unseren brandneuen Podcast / Sendung namens Nachredaktionsschluss, immer freitags um 15:35 Uhr und jederzeit im Netz unter deutschlandfunk.de/mediasres. Schreiben Sie uns da auch gern Fragen zur Sendung, alles rund um Journalismus und Medien, auch Anmerkungen, auch wenn Sie mal Lust haben, selbst teilzunehmen. Nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Das war's von uns. Gleich der Büchermarkt mit Miriam C. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.